Become a Smartketing Star, der Real-Time-Marketing-Automation-Podcast von Ivalanche. Kategorie Smartketing Stars.
Endlich wieder Smartketing Stars Zeit hier im Ivalanche Become a Smartketing Star Podcast. Heute geht es um das Thema, wenn ich Daten habe, Bestandsdaten, also Kundendaten, wie kann ich denn diese Daten eigentlich veredeln? Wie kann ich sie anreichern, damit überhaupt ganz hinten etwas rauskommt? Ja, damit ich potenzielle Leads, wenn ich die natürlich drin habe, nicht nur in der Marketing Automation, sondern dann am Ende auch im CRM-System, damit die auch zum Kunden werden, damit ich aber auch Daten habe für Cross-Sell, für Upsell etc. Wie geht überhaupt die Schnittstelle zwischen einer Marketing Automation und einem CRM? Das alles bespreche ich heute mit Jonathan Höhn und Maximilian Sirvent von Marini Systems. Ihr beiden, grüßt euch. Schön, dass ihr im virtuellen Studio seid. Stellt euch und Marini gern einmal vor.
Ja, hi. Danke, Kevin, für die Einladung zum Podcast. Ich muss gestehen, noch Podcast-Newbie, aber du hast uns ja versichert, dass du uns da gut durchführst. Vielleicht ein paar Worte zu meiner Person. Maximilian Sirvent, mein Name, bin 30 Jahre. Mittlerweile seit 2017 bei Marini Systems, habe hier angefangen als Werkstudent und bin seit 2020 nach meinem Studium übergegangen in eine Vollzeitstelle und seither betreue ich operativ in den Kundenprojekten das Thema integriertes Datenmanagement von der Pike auf, sprich ganz neue Projekte, wo einfache 1:1 Integrationen, also erstmal zwei Systeme miteinander verbunden werden, aber auch schon deutlich komplexere Integrationen, wo schon sehr viele Systeme im Einsatz sind und dementsprechend auch deutlich komplexere Integrationen laufen.
Ja, auch von meiner Seite einen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin der Jonathan Höhn, bin über meine Masterthesis zu Marini Systems gekommen. Das ist inzwischen auch schon fast 5 Jahre her. Weil es hier sich so gut entwickelt und man sich hier so gut auch entfalten kann, dann auch gerne danach geblieben. Bin wie der Max 30 Jahre alt, bin auch von daher jetzt schon einen relevanten Teil meines Berufslebens im Bereich Integration, Datenmanagement unterwegs, zudem im Bereich Customer Intelligence, wo wir eben auch Kunden über die reine technische Integration hinaus betreuen und als Berater im Bereich der Digitalisierung und insbesondere eben im Bereich Kundendatenmanagement unterstützen.
Ihr habt aber nicht zusammen studiert, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte meinen Bachelor fertig gemacht und habe ja eben als Werkstudent angefangen und ich glaube, 2 Jahre nachdem ich hier war, kam dann der Jonathan sozusagen als Werkstudent in seinem Masterstudium dazu.
Ja, aber sehr spannend. Ja, also da sieht man auch mal so ein bisschen Employer Branding jetzt mal hier für Marini auch gemacht. Ne? Die Newbies von damals, Werkstudent, Thesis, ja, und dann ab rein und jetzt da geblieben, jetzt auch schon 5 Jahre und, warte mal, 24 und 7, im Sinn sind 7 Jahre jetzt.
Korrekt, genau.
Krass. Also von daher würde ich mal sagen, das hat doch sich schon mal gelohnt. Dann schlagen wir mal den Übergang, beziehungsweise die Brücke, hin zu Marini. Ein bisschen Employer Branding haben wir jetzt schon gemacht. Was macht denn Marini genau? Für diejenigen, die den Podcast hier hören, aber gar nicht wissen, was Marini Systems denn macht.
Ja, Marini Systems ist auf integriertes Datenmanagement spezialisiert. Wir haben eine eigene zweiteilige Plattform, die besteht zum einen aus einem Integration Studio, also einer sogenannten IPaaS-Lösung. Das steht für Integrated Platform as a Service. Das ist quasi so eine Middleware, das setzt sich zwischen zwei Systeme und synchronisiert die Daten aus dem einen in das andere System. Da das aber in den allermeisten Fällen eben nicht ausreicht, einfach nur Daten synchron zu halten, sondern da diese Daten häufig dann transformiert werden sollen, da man mit diese Daten anreichern will, vielleicht aggregieren will, dass man mit diesen Daten eben in ganz vielen verschiedenen Situationen arbeiten kann. Dafür haben wir einen zweiten Teil unserer Plattform, das ist das Application Studio. Darauf laufen dann diverse Anwendungen. Wir arbeiten hier mit vorgefertigten Apps oder eben mit kundenspezifischen Lösungen, wo wir Systeme von Grund auf optimiert an die Anforderungen des einzelnen Kunden individuell aufbauen können und somit die komplette Palette der Integration und des Datenmanagements abbilden können.
Das ist aber dann auch schon sehr technisch, ne, wenn ich das so richtig verstehe. Also es ist sehr, es geht sehr tief in die Ebene, auch sehr tief in die Prozesse bei den jeweiligen Kunden rein. Das dauert seine Zeit, oder? Bis da mal irgendwas überhaupt steht. Also ich meine, die Daten von A nach B zu synchronisieren und transportieren, okay, geschenkt, gut, danke. Aber das, was du jetzt gerade zuletzt genannt hast, ich würde sagen, das ist echt zeitintensiv, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ein solches Projekt kann sich theoretisch sehr lange ziehen, aber wir haben den Vorteil, wir haben standardisierte Prozesse, wir haben eine No-Coding-Plattform und sind dadurch sehr flexibel, aber auch grundsätzlich erstmal in der Integration wahnsinnig schnell. Das ist, glaube ich, ein riesiger Vorteil, und unser Konzept beinhaltet eben nicht nur den gerade erwähnten technischen Teil, sondern wir sind auch Berater. Das heißt, wir unterstützen nicht nur bei der technischen Umsetzung, sondern eben auch bei der Einführung der Prozesse. Wir begleiten Unternehmen, erarbeiten gemeinsam eine Strategie, wie integriertes Datenmanagement möglich ist und wie man diese Daten, weil Daten sind immer eigentlich nur Mittel zum Zweck, es ist nicht das Ziel, möglichst viele Daten zu haben und die möglichst zu integrieren, sondern das ist das Mittel zum Zweck, um dann intelligent auf Kunden eingehen zu können. Das ist bei uns das Konzept der Customer Intelligence, über das wir gerne heute auch noch etwas tiefer sprechen können, weil wir wollen helfen, den Unternehmen zu verstehen, was sind eure Kunden, was zeichnet eure Kunden aus und wie geht ihr am besten auf eure Kunden zu, um sie zu binden, um möglichst viele neue Kunden zu gewinnen und dann aber auch mit diesen Kunden eine erfolgreiche Beziehung aufzubauen.
Da hast du jetzt schon ein wunderbares Buzzword gesagt, intelligent. Da fehlt es ja so bei manchen Unternehmen im Mittelstand. Also jetzt nicht personenbezogen, aber zumindest was die Intelligenz bei den Daten angeht. Ja. Die haben die Daten, weil sie die Daten haben, haben vielleicht auch zu viele Daten. Da fragt ein Industrieunternehmen die Schuhgröße ab, brauchst aber gar nicht. Machen auch gar nichts mit den Daten und hinterher kommt halt trotzdem eine komplett generische Mail raus. Ja. Wenn du jetzt das CRM verbindest mit der Marketing Automation, da helft ihr dann auch, das Ganze ein bisschen intelligenter zu gestalten.
Genau. Also man muss auch immer erstmal dazu sagen, nicht jedes Projekt startet sofort mit der High-End-Lösung, dass wir sagen, wir gehen jetzt sofort in den End-Use-Case weil und sind sofort bei fertig und bei der Basis, sondern jedes Projekt bedingt so eine kleine Setup-Phase, dass man sagt, wir machen es meistens so, dass wir sagen, wir gehen erstmal klein rein, schauen erstmal, was ist da, und nehmen uns das Ganze dann Stückchen für Stückchen vor. Und das Wichtigste ist hier, dass wir erstmal eine Basis schaffen, auf der wir sagen können, okay, wir haben Daten gegebenenfalls schon aus verschiedenen Systemen zusammen, wir haben Daten bereinigen können und können jetzt eben sagen, okay, und was machen wir jetzt mit den Daten und können daraus eben dann entsprechend verschiedene Use Cases ableiten, die dann in ihrer eigenen Form ein Ziel verfolgen, nämlich beispielsweise die Anzahl der umgewandelten Leads zu erhöhen oder ähnliche, und können das dann eben am Ende dann auch messen. Wichtig ist aber hierbei tatsächlich Stück für Stück, ja, also das ist, was man schon echt oft erlebt hat, ist, dass viele schon von der Endlösung sprechen, was das Marketing und den Vertrieb angeht, aber noch gar nicht die Basis geschaffen haben. Und da kann man sich auch relativ schnell verhaspeln und auch das Ziel aus den Augen verlieren. Deswegen ist unser Ansatz zu sagen, okay, schauen wir uns mal an, was haben wir denn bei euch für eine Landschaft, was können wir da dann erstmal für eine gesunde Basis schaffen, um dann Stück für Stück auf dieser Basis eben weiter aufzubauen.
Ja, wie du auch schon gerade gesagt hast, viele sehen das als Endlösung. Hey, wir haben jetzt ein Tool, Dankeschön. Aber wenn es an den Prozessen fehlt, wenn es an dem Verständnis eigentlich dafür fehlt, wie man solche Programme, solche Tools überhaupt nutzt, damit es einem was bringt. Und das sehe ich ja auch ganz oft, ja, besonders auch im Mittelstand. Das habe ich in meiner Agenturzeit auch gesehen. Sie haben ein Tool, weil sie ein Tool wollten. Dann haben sie das Tool bekommen, wussten aber gar nichts mit dem Tool anzufangen, hatten keine Prozesse, hatten keine Strategie und nichts. Und dann standen sie halt da und fertig. Und das ist dann halt schwierig.
Genau, und das ist auch der Moment, wo du dann die Leute am Ende verlierst, die ein System vielleicht dienen sollen, weil wenn der Zweck nicht bekannt ist oder die Art und Weise, wie da drin eben gearbeitet wird, dann ist es dann auch schwierig, das System sinnvoll einzusetzen. Und da helfen wir eben so ein bisschen, das Ganze eben zu ordnen, die Daten zusammenzubringen. Man muss natürlich klar abgrenzen, wir sind nicht diejenigen, die die Prozesse in Fremdsystemen modellieren, sondern wir sind eben diejenigen, die Fremdsysteme zentral an einen Ort zusammenbringen und dann eben überlegen, was können wir basierend auf den Daten, die wir daraus gewinnen, was können wir dann eben machen, um wiederum beispielsweise in andere Systeme die Daten zu routen und dort eben dann sinnvolle Maßnahmen zu starten, Reportings aufzubauen, KPIs vorzubereiten, die dann eben wieder genutzt werden können, um die Maßnahmen entsprechend zu messen.
Dann veredeln wir doch jetzt mal die Daten, wie ich das schon eingangs gesagt habe. Wir haben Daten, möchten das anreichern bzw. veredeln. Wie denn?
Ja, dafür gibt es verschiedene Wege, wie man so Daten veredeln kann. Wir haben beispielsweise als eine Applikation bei uns im System das sogenannte RFM-Model. Das steht für Recency, Frequency und Monetary Value. Und ist tatsächlich ein relativ simples Modell. Also angenommen, wir haben einen Bestand an Kunden und all diese Kunden haben ja schon vielleicht im Unternehmen im Idealfall was gekauft und wir haben eben so eine Verlaufshistorie über die Einkäufe, Daten, die eigentlich in jedem Unternehmen zwangsläufig vorliegen müssen. Jetzt ziehen wir diese Daten bei uns zusammen, gegebenenfalls aus verschiedenen Systemen, über Integrationen, zum Beispiel, wann hat der Kunde zuletzt mit uns interagiert, wann hat er zuletzt ein Produkt gekauft, und sammeln diese Daten zusammen und sehen dann, wann wurde zuletzt gekauft, wie oft kauft so ein Kunde und in welchem Wert kauft er. Und aus diesen drei Metriken errechnen wir dann einen Score und mit Hilfe dieses Scores können wir dann wiederum verschiedene Cluster bilden und haben hier mit einem relativ einfachen Modell, mit relativ einfachen Metriken schnell eine Basis geschaffen, um den gesamten Bestand an Kunden, die wir haben, in verschiedene Cluster zu teilen und diese Cluster wiederum dann personalisiert zu kontaktieren. Und hier greift dann beispielsweise auch dieses RFM-Modell mit Ivanoche zusammen, weil wir dann passende Kampagnen standardisiert für unsere Segmente aufbauen können in Ivanoche, das dann entweder durch den Kunden selbst oder durch eine der vielen guten Ivanoche-Agenturen, die es gibt. Und wir liefern im Prinzip die komprimierte Datenbasis dafür und können dann die Prozesse automatisiert in Ivanoche anstoßen. Und nicht nur das, wir können beispielsweise auch über eine direkte OpenAI-Integration die Texte für die Mailings schon liefern, diese personalisiert gegebenenfalls anpassen. Wir können die passenden Strategien hierfür gemeinsam entwickeln und Input dafür geben. Wir können dann beim Anschluss auch uns wieder die Informationen aus Ivanoche zurückholen und analysieren, wie wurde denn meine Kampagne, die ich mir überlegt habe, jetzt geklickt? Habe ich tatsächlich daraus neue Kunden gewonnen? Haben meine Kunden, die ich personalisiert mit bestimmten Produkten, die zu ihrem Segment passen, wiederbelebt oder konnte sie gegebenenfalls in ein höherwertiges Segment steigern oder lief gegebenenfalls eine Kampagne auch nicht ideal? Und das können wir alles auf einem Dashboard visualisieren, entweder bei uns in den Systemen, in unserem Application Studio, der sogenannten Data Engine selbst, oder auch beispielsweise über eine Direktintegration an Tools wie Microsoft Power BI und können darüber dann dort direkt visualisierte Dashboards aufbauen. Das heißt, man hat eine absolute Live-View seinen Kundenbestand, den segmentiert und vereinfacht komprimiert und die automatisch gesteuerten Kampagnen aus Ivanovs sowie die Reaktionen der Kunden darauf und all das in einem einfachen Dashboard gesammelt.
Also, wenn ich das richtig verstehe, ich fasse nochmal kurz zusammen. In Ivalanche werden die Kampagnen gebaut mit den Profilen, die ja auch dahinter liegen für die Personalisierung. Wenn jemand geklickt hat, etc. pp. Aufgrund der Data Engine, die ihr habt, das Ganze wird einmal rüber gepusht und dann daraus werden entsprechende Ableitungen, Vorhersagen, analytische Daten dann gewonnen. Und dann entsprechend grafisch, visuell aufbereitet.
Genau, also fangen wir nochmal da an, wo wir die Daten entsprechend gewinnen. Also vielleicht nochmal ein, zwei Worte zum tatsächlichen RFM-Modell. Die Idee dahinter ist eine relativ einfache. Man hat eben 5 Segmente, in die man die Kunden aufteilen kann, je nachdem, wie aktuell sie gekauft haben, mit welchem Wert sie gekauft haben. Und man vergibt eben einfach Punkte. Wenn beispielsweise jemand unter den Top 80% der Käufer ist anhand des Rechnungsdatums, sagen wir einfach mal, hat gestern gekauft, dann bekommt er dafür 5 Punkte. Ein anderer hat zuletzt gekauft vor einem Jahr und bekommt dafür eben beispielsweise nur einen Punkt. Und am Ende ergibt sich dann eben ein Gesamtscore, aus dem man dann vorhersagen kann, er gehört einem gewissen Segment an. Das könnten jetzt zum Beispiel die Champions sein, die im Unternehmen agieren. Und die Champions sind dann die sehr oft, also sehr frequentiert und zum Beispiel ganz aktuell gekauft haben. Also das Gleiche kann man aber auch sagen für zum Beispiel schlafende Kunden. Ja, die haben vor einer gewissen Zeit mal sehr aktuell und sehr oft gekauft, aber es ist doch schon ein Momentchen her. Ja, und aus diesen Segmenten, die wir dann eben bestimmen können, dass wir sagen, okay, Unternehmen A gehört den schlafenden Kunden an, haben wir ja hinten die Ansprechpartner dran. Und wir können eben diesen Ansprechpartnern mitgeben, dass die zum Segment schlafende Kunden gehören. Diese Info können wir dann wiederum in die Marketing Automation, also in Ivalanche, übertragen. Und dort sind dann eben die Kampagnen beispielsweise vorbereitet, die eben diese Segmente als Startpunkte haben, die textlich darauf einzahlen, zum Beispiel schlafende Kunden wieder zurückzugewinnen, indem man beispielsweise Sonderaktionen startet, irgendwelche Rückgewinnungskampagnen und so weiter. Und diese Strecken können dann eben entsprechend loslaufen. Und was man am Ende ja dann zurückbekommt, sind beispielsweise die Tracking-Daten, die einem dann einen Aufschluss darüber geben, was kommt denn jetzt am Ende bei rum? Weil was das RFM-Modell auch beinhaltet, ist, dass man so ein Stück weit vorhersagen kann, wie wahrscheinlich ist es denn, dass einzelne Personengruppen aus den Segmenten auf meine Maßnahmen reagieren. Also ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Die Champions, mit denen ich täglich im Vertrieb aktiv bin, wo die täglichen Angebot beispielsweise erhalten, die regelmäßig kaufen, mit denen ich regelmäßig in Kontakt bin, da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die sich auf eine Maßnahme, auf eine Maßnahme eingehen und auch darauf reagieren. Einfach weil sie im täglichen Umgang eh schon viel mit uns als Unternehmen zu tun haben. Andersherum gibt es dann zum Beispiel die Schläfer, die irgendwann mal aktiver Kunde waren, aber jetzt eben länger nichts mehr gekauft haben. Vielleicht liegt es einfach in der Natur, die Kundenbeziehung ist ein bisschen eingeschlafen, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich zurückmeldet, nicht ganz so hoch. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass ich die weniger kontaktieren sollte oder eben gar nicht und nur auf die Champions eingehe, aber am Ende kann ich dann auch einfach ein Stück weit meine Kommunikation besser streuen, indem ich sage, ich beziehe meine Inhalte spezifisch auf diese einzelnen Gruppen und reagiere entsprechend darauf. Und am Ende kann man dann natürlich auch auswerten, ist es denn wirklich so, dass die Champions diejenigen sind, die immer reagieren und meine Winterschläfler nicht? Kann aber auch dann ermitteln, warum reagieren die Winterschläfler gegebenenfalls einfach nicht.
Aber liegt es dann nicht auch so ein bisschen in der Sache der Branche? Also die Frage, die sich mir jetzt gerade im Kopf stellt, ist, wann ist ein schlafender Kunde ein schlafender Kunde? Weil wenn ich jetzt irgendwie im Druckbereich bin und habe jetzt gerade eine Heidelberger Druckmaschine gekauft, ich brauche ja nicht in 3 Wochen wieder eine.
Genau. Das ist natürlich der Fall. Wir haben Branchen, in denen hier rein der Kauf nicht als einziges Kriterium gewertet werden kann. Aber so ein Kunde interagiert ja auch anderweitig mit dir. Von daher könnte das dann in so einem Fall sein, wie häufig bist du im Austausch mit diesem Kunden? Wie reagiert er vielleicht auf deinen allgemeinen Newsletter? Wie häufig meldet sich so ein Kunde bei dir mit Anfragen zu seiner aktuell laufenden Maschine? Und all das sind ja durchaus auch Parameter, um herauszubekommen, wie intensiv ist im Moment der Austausch mit den Kunden. Das heißt, ist so ein Kunde denn tatsächlich mit mir im Moment gewillt, in Interaktion zu treten? Ist an meinen Produkten, an meiner Firma im Moment interessiert? Dann kann man ihn trotzdem eben als besonders loyalen Kunden vielleicht einstufen, auch wenn er logischerweise nur alle 10, 20, 30 Jahre eine neue Maschine braucht. Andere haben vielleicht einmalig ihre Maschine gekauft, wollen danach aber mit uns gar nichts weiter zu tun haben, sind komplett inaktiv. Und so kann man beispielsweise auch über andere Parameter als über die tatsächlichen Produkte, die gekauft wurden, und den monetären Wert, der vielleicht im letzten Jahr umgesetzt wurde, sich auch darüber annähern, wie aktiv ist so eine Kundenbeziehung und wie sollte ich vielleicht jetzt personalisiert auf ein Unternehmen zugehen. Vielleicht ist es dann auch gerade der richtige Schritt, wenn ich jetzt seit einem Jahr von dem Kunden nichts mehr gehört habe, mal proaktiv auf ihn zugehen, mal zu fragen, läuft denn deine Druckmaschine noch? Kann ich ansonsten noch was für dich tun? Bist du vielleicht in anderen Bereichen noch aktiv, in denen ich dich unterstützen kann?
Oder auch Wartungsintervalle, ne? So ein Ding muss ja auch gewartet werden. Wird ja dann auch dahinter gesetzt, ne? Irgendwo, keine Ahnung, ich habe jetzt 2024 die Maschine gekauft, 2026 muss die zum ersten Mal gewartet werden oder whatever. Oder könnte es sein, dass die Druckerpatrone leer ist? Kann ja alles irgendwo mal sein, ne? Und gibt gerade irgendwie ein Special, das Ganze wird dann quasi einmal rausgepusht, in die Marketing-Automation reingespült und dann kann da entsprechend eine Kampagne gefahren werden. Cross-Sell, Upsell, whatever.
Genau, also wir hatten tatsächlich, als wir uns mit dem Modell ein bisschen näher auseinandergesetzt haben, haben wir uns auch Gedanken gemacht, das ist jetzt alles irgendwie auf Vertragsabschluss beispielsweise abgezielt. Und dann haben wir aber gesagt, auf der anderen Seite hat sich jemand zu diesem Modell sehr viele Gedanken bereits gemacht und dann sind wir kreativ geworden und haben überlegt, okay, wie kann man denn jetzt zum Beispiel die einzelnen Faktoren auslegen, dass es nicht unbedingt darum geht, dass einer einen Vertragsabschluss gemacht hat. Und jetzt sind wir irgendwie beide in der Softwarebranche tätig und dann haben dann auch mal überlegt, wie könnten wir das für uns anwenden. Und da ist auch ein einfacher Faktor, wie oft noggen sich denn zum Beispiel die Nutzer eines Kunden in die Plattform ein? Wie oft wird die Plattform bedient? Wie oft werden Support-Tickets beispielsweise erfasst? All das sorgt ja dafür, dass die Plattform, die man selbst hat und den Kunden anbietet, dass die gut genutzt wird. Und über solche Punkte kann man dann natürlich auch sagen, jemand, der sich täglich einloggt und im System arbeitet, der ist sicherlich eher gewillt oder uns zugeneigt als jemand, der einmal im Jahr, sage ich mal, sich in die Plattform sporadisch einloggt und vielleicht mal 2 Klicks macht. Und so kann man eigentlich, wenn man das so will, auf ganz viele Bereiche anwenden und schauen, was sind für mich als Unternehmen wichtige Faktoren in meinem Geschäftsumfeld, gegebenenfalls unabhängig von Käufen oder ähnliches, weil man beispielsweise einen Softwarevertrag mit einer Lizenz, der ist mal, sagen wir mal, auf ein Jahr ausgelegt oder vielleicht auch länger, da kommt dann halt pro Kunde nicht so häufig ein Kauf eben vor.
Kann ich dann sagen, dass die Data Engine, die ihr habt, eigentlich ein CDP ist, eine Customer Data Plattform? wenn ja die ganzen Daten dann da liegen und werden ja überall einmal hingepusht, hin und her, die Daten werden aber auch zurückgepusht, werden aggregiert, werden über einen Dashboard dann quasi analytisch einmal ausgegeben, visuell aufbereitet, etc., etc. Das kommt doch einem CDP schon echt nah. Oder bin ich da ganz falsch? Ich bin kein Techniker.
Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und würde es als CIP bezeichnen.
Customer Integration Platform?
Intelligence Platform.
Intelligence, ach scheiße, ich kam gerade auf Integration. Oh, darf ich, hoppala, ach Schrott, so rum.
Genau, ja, also das ist eigentlich, also den Begriff haben wir uns mal überlegt, das ist also, CDP ist schon richtig von der Richtung her, dass man eben Daten aus verschiedenen Quellen aggregiert und eben entsprechend zusammenbringt. Und man dann eben alles sieht. Das Intelligence kommt dann dazu, wenn man sich überlegt, was kann ich aus den vorhandenen Daten, die ich im System habe, eben jetzt machen und wie kann ich das geschickt Ergebnisse ableiten, die ich dann wiederum in anderen Systemen, sei es jetzt auch immer welches, nutzen kann, um gezielt eben mit den Daten zu arbeiten.
Wie sieht denn eigentlich dann aus eurer Erfahrung heraus ein entsprechendes MarTech-Stack aus? Also ich behaupte jetzt mal, Marketing Automation ist gesetzt, Data Engine ist gesetzt und CRM ist gesetzt. Oder? Also die drei Faktoren hätte ich jetzt gerade mal so gesagt.
Die drei Faktoren sind auf jeden Fall wichtig. Was uns sicherlich auch unterscheidet von anderen Integrationslösungen, von anderen Plattformen, ist, dass wir ermöglichen, dass jeder in dem System, in dem er sich aktuell gut auskennt, zum Beispiel Evalanche, zum Beispiel das im Unternehmen genutzte CRM, der Vertrieb, vielleicht auch noch in einem anderen Tool, die Buchhaltung in ihrem eigenen Tool, dass eben jeder in diesen Tools, in denen man unterwegs ist, weiterhin arbeiten kann, die bekannten Prozesse weiterhin nutzen kann, wir uns aber eben mit unserer Customer Intelligence Plattform als optimale Ergänzung hierzu platzieren. Von daher kann das MarTech-Stack für jedes Unternehmen auch weiterhin unterschiedlich aussehen, weil jedes Unternehmen auch unterschiedliche Anforderungen hat. Das eine Unternehmen arbeitet vielleicht mit sehr vielen Neukunden, mit kurzen Vertragslaufzeiten, braucht daher vielleicht diverse Lead-Tools, um schnell Informationen zu bekommen, zum Beispiel die Informationen über die Webseite, wer hat meine Webseite besucht, solche Informationen zu sammeln. Andere konzentrieren sich vielleicht auf einen kleinen Kundenstamm, müssen dort aber detaillierte Informationen haben, müssen dann, weil sie eben wenige Großkunden haben, eine sehr detaillierte Information über jede Kundeninteraktion haben, weil es eben ganz wichtig sein kann, ich verpasse hier einmal den entscheidenden Moment, wo einer meiner Großkunden eine bestimmte Anfrage, ein bestimmtes Problem sich angebahnt hat und ich verpasse es hier, für den Kunden da zu sein, dass dann eben ein anderer Detailgrad da ist, als bei jemandem, der hunderttausende Kunden hat. Und wenn dort ein Kunde mal abwandert, dadurch das Geschäftsmodell nicht zusammenbricht. Und genau so ermöglichen wir uns es, dadurch, dass wir uns an jedes System, das eine Schnittstelle hat, anbinden können, dass man grundsätzlich kein riesiges SAP-System über alle Systeme drüber stülpen muss, dass wir keine riesigen Projekte haben, wie neue Systeme abgelöst werden müssen, sondern das, was gut funktioniert, kann man weiterhin behalten. Da, wo man sagt, okay, wir haben jetzt hier ein anderes Tool gefunden, was gut in unseren Stack passt, dann können wir das ergänzen oder können das relativ flexibel austauschen. Und somit ist unsere Customer Intelligence Plattform, führt trotzdem alle Daten zusammen und verteilt sie dann wieder auf dem Niveau dorthin, wo man sie braucht. Zum Beispiel das, was man in der Marketing Automation gesammelt hat, hat für viele Vertriebler einen viel zu hohen Detailgrad, weil man eigentlich einfach nur das eine entscheidende Signal dann aber haben möchte und das bitte so schnell wie möglich. Und dass wir eben genau die Prozesse so abstimmen können, dass wir dieses Signal rausfiltern können, komprimieren das zusammen und sagen, hey, und jetzt hast du die riesen Verkaufschance, weil dein Kunde in diesem Moment auf dieses Produkt geklickt hat, sich jetzt gerade ein akutes Interesse daran hat, gehe jetzt auf diesen Lead zu, auf diesen Kontakt zu, auf diesen Kunden zu. Und so können wir eben mit kleinen Stellschrauben und kleinen Tools, die dazukommen im Martech-Stack, große Hebel erwirken, weil die Systeme miteinander interagieren, weil sie zentral aus einem System ihre Informationen gebündelt bekommen.
Du willst ja auch im Vertrieb eigentlich nicht jeden Hinz und Kunz in deinem CRM haben, sondern wirklich nur die SALs, ja, also die Sales Accepted Leads. Und da kommt halt, wenn ich jetzt mal von der Marketing Automation her gehe, kommt halt dieses Scoring-Modell ins Spiel. Ja, ab wie viel Interaktion, wo dahinter ja ein Scoring liegt, ist es denn ein SAL? Und das kommt dann quasi ins CRM rein. Das wird dann einmal durchgespeist, ne, über die CIP, und dann geht das einmal ins CRM dann rein und dann gibt es den Push an den Vertriebler und dann heißt Bimmelimmelim. Ich sage dann immer dazu, der Lead ist so heiß wie Frittenfett, bitte einmal angehen.
Genau, und nochmal weitergedacht, willst du ja dann wiederum nicht unbedingt alle deine Kontakte im ERP haben. Ja? Also man hat ja, Systeme haben ja immer ihren Zweck und diesen Zweck wollen wir den Systemen auch nicht nehmen. Das heißt, man muss sich wirklich immer überlegen, welche Datensätze will ich wo haben, dass sie in einer sinnvollen Art eben vorhanden sind und noch vorliegen. Und genau dabei können wir dann eben helfen, dass wir eben einerseits das definieren, also welche Bedingungen sind überhaupt relevant, dass Daten in andere Systeme einlaufen. Aber dann auch, wenn wir auf unsere CIP schauen, zusammen Prozesse ausarbeiten, wie eben die Daten angereichert und verarbeitet werden, dass sie eben den Reifegrad erhalten, um für beispielsweise andere Systeme relevant zu werden.
Ist denn dann so eine Anbindung an diese einzelnen Programme, also wirklich mal CRM, Marketing Automation, Datev als Finanzsoftware, ERP, whatever, ihr habt ja gesagt, das benötigt eine Schnittstelle. Ist es denn dann egal, ob REST API oder SOAP API?
Ja, vollkommen egal.
Also kann beides bedienen.
Wir können eigentlich jegliche API-Protokolle, die es irgendwie gibt, verarbeiten. Und die einzige Bedingung, die wir eigentlich haben, ist, wobei es auch eher eine weiche Bedingung ist, dass es in irgendeiner Art und Weise eine Dokumentation von der API gibt. Wenn uns aber auch jemand einfach per Mail, sage ich mal, zuschickt, was wir von der API erwarten können, dann ist das in der Regel auch schon ausreichend. Wir müssen nur eben über eine API an die Daten drankommen. Das ist so eigentlich die einzige Bedingung, die es eben entsprechend gibt. Und auch wirklich ganz egal, ob das Custom ist, also eine Eigenentwicklung, die speziell für das Unternehmen gebaut wurde, oder eben ein bekannter Systemanbieter wie zum Beispiel Evalanche. Sofern eben Daten über die API verfügbar sind, können wir die integrieren.
Ich kenne halt nur die beiden Systeme, ne? SOAP API und REST API, mehr kenne ich gar nicht. Gibt es denn noch mehr? Weiß ich nicht.
Also es gibt beispielsweise noch OData, was ein Service ist für eine API. Ja, da gibt es noch Graph API. Also das sind es gibt noch ein paar, aber das ist spielt eben tatsächlich keine Rolle, um da irgendeine Integration durchzuführen.
Ich glaube aber, das Bekannteste ist die REST API-Schnittstelle, ne? Ist jetzt so ein bisschen mal so off-topic, aber ist, glaube ich, das Bekannteste.
Ja, also es ist schon tatsächlich sehr bekannt. Wir bekommen aber tatsächlich häufiger auch mit OData zu tun. Also wenn wir jetzt mal beispielsweise einen großen deutschen ERP-Anbieter nehmen, dann ist da zum Beispiel die OData-Schnittstelle sehr, sehr bekannt. Ich denke mal, genau.
Dann, mal so aus eurer Erfahrung heraus gesprochen. Kunde droht mit Auftrag. Sagt, schönen guten Tag, ich hätte gern mal. Wie lange dauert es denn, bis da so alles verbunden ist? Also wir sagen jetzt, wir gehen mal wirklich vom guten deutschen Mittelstand aus. Ne? Der hat eine Marketing Automation, der hat ein CRM, der hat ein ERP und der hat ein Finanzsystem. Alles soll miteinander verknüpft werden. Die Daten sollen bei euch im CIP aggregiert werden und dann entsprechend ausgeklüngelt werden. Prozesse steht noch nicht, alles ist noch am Anfang. Wie lange dauert sowas?
Ja, grundsätzlich, wenn das Systeme sind, für die wir schon einen Adapter fertig haben, dann sind wir im Idealfall, haben wir das erste System mal innerhalb weniger Tage angebunden und können dann schon mal grundsätzlich uns ein bisschen genauer damit auseinandersetzen, was für Daten sollen im Detail wie fließen. Aber ich sag mal, wenn die Adapter schon vorhanden sind, dann haben wir so ein System oder im Idealfall sogar so eine gesamte Systemlandschaft, wie du sie jetzt beschrieben hast, schon innerhalb weniger Tage miteinander verknüpft und können grundsätzlich schon mal den grundlegenden Datenfluss gewährleisten. Und dann gehen wir eben in die Prozesse rein, dann überlegen wir uns gemeinsam mit dem Kunden, wie sollen Daten fließen, welche Daten sollen genau fließen, was sind die tatsächlichen Ziele, aber die auch damit verfolgt werden. Also so ein Projekt, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ich habe eine komplett entkoppelte Landschaft. Man spricht ja dann häufig von Datensilos, die sich dann in den einzelnen Abteilungen auch ansammeln. Da geht es ja dann vornehmlich auch darum, wie verbinde ich diese Datensilos jetzt sinnvoll und was für ein Ziel verfolge ich denn tatsächlich mit der Integration? Weil so sind wir ja ursprünglich auch mal gestartet, dass wir eben nicht wollen, wir wollen die Daten um der Daten willen integrieren, sondern wir wollen die Daten integrieren, um damit ein betriebswirtschaftliches Ziel zu erreichen. Wir wollen am Ende des Tages den Shareholder Value des Unternehmens erhöhen. Das heißt, wir starten eben nicht nur auf der technischen Seite, sondern wir starten eben auch auf der betriebswirtschaftlichen Seite, machen uns gemeinsam mit dem Kunden Gedanken, welche Informationen braucht dein Marketing-Team, welche Informationen brauchst du im ERP, welche Datensätze brauchst du dort, was muss vielleicht dann zusätzlich noch an deine Buchhaltung fließen, was braucht dein Vertrieb für Informationen, sodass wir uns dort eben über Use Cases dann dort annähern, okay, wie können wir jetzt hier die einzelnen Stellschrauben im Unternehmen so drehen, dass wir einen maximalen Erfolg hier generieren und auch schnell die ersten Quick Wins realisieren können. Das ist der Ansatz, das ist die Strategie, aber grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, Systeme im Idealfall innerhalb der ersten paar Tage integriert.
Also Systemanbindung geht schnell, die Konzeptentwicklung dahinter, es könnte dauern.
Da spielen natürlich dann immer zwei Parteien rein. Also von daher, wir versuchen auch da in einem relativ klaren Takt zu arbeiten und deshalb eben Use Case by Use Case zu arbeiten, dass wir dort auch schnell erste Erfolge realisieren können, dass man direkt sieht, okay, meine integrierten Daten helfen mir jetzt an der Stelle, um zum Beispiel meine Kampagne schneller und effizienter aussteuern zu können, um direkt reporten zu können, wie erfolgreich war denn meine Ivalanche-Kampagne, um dann an den passenden Stellschrauben nachzudrehen, denn tatsächlich, das ist ja auch was, was wir häufig erleben, dass man sich viel Gedanken, ein langes Konzept aufbaut für die neue große Marketingstrategie und dann ist sie doch nicht so erfolgreich wie gedacht, wir wissen aber nicht mehr warum. Und wenn wir in kleinen Schritten Use Case by Use Case vorgehen, dann wissen wir auch, warum ist das jetzt erfolgreich, welcher Part davon war erfolgreich und wo können wir nochmal leicht nachsteuern.
Ist das so ein bisschen dann dieser Scrum-Ansatz, ne? Als Anwender möchte ich gerne das und das? Das ist doch dann so, ne?
Im Prinzip ist es schon, von der Art her ist es schon so, also wir verfolgen tatsächlich jetzt nicht den Scrum-Ansatz per se, dass wir sagen, wir arbeiten nach dem Modell. Aber von der Art her ist es schon so, ja, man hat eben eine Projektbasis, die wird aufgebaut und dann schaut man, wie kann man stückchenweise vorangehen. Wir sagen aber auch relativ klar, naja, wir haben jetzt hier das Projekt und das hat einen gewissen Rahmen und wir wollen das Ganze erstmal umsetzen und dann schauen wir eben, passt das so, müssen gegebenenfalls Parameter noch angepasst werden. Also es geht schon in diese Richtung. Ist tatsächlich schon so, aber jetzt ohne, dass wir konkret diesen Ansatz bisher dahinter verfolgen.
Dann komme ich an der Stelle mal zur Abschlussfrage. Das könnte jetzt ein bisschen länger dauern, also nicht die Frage, aber ich glaube die Antwort dahinter. Wenn wir das mal jetzt wirklich so nochmal durchexerzieren, wir haben die Silos aufgebrochen, haben das CIP, finde den Begriff immer noch ganz toll, ich weiß auch schon, wie ich die Folge nenne, hab das CIP quasi einmal so in der Mitte, wo alles reinläuft, aber auch wieder rausläuft. Das ist, ich nenne es jetzt einfach mal so eine Hidden Application. Man sieht sie nicht, aber sie steuert ja alles. Inwiefern könnte denn da in nicht allzu ferner Zukunft die künstliche Intelligenz eine Rolle spielen?
Ist gar nicht in so allzu ferner Zukunft. Wir haben erst gestern hatten wir intern einen Workshop, wo wir mal ausprobiert haben, wie wir in unser CIP eben mit der KI-Anbindung, die wir tatsächlich schon aktuell haben, wie wir da ja an gewissen Punkten noch einen Mehrwert bieten können, um beispielsweise ja den Kunden oder den Menschen das Arbeiten mit unserer Plattform noch zu erleichtern. Das fängt bei ganz kleinen Beispielen an. Wir haben einfach mal ein bisschen rumgespielt, aber das fängt damit an, dass du beispielsweise einen Unternehmensnamen in dein System eingibst und beim Speichern kommt eben entsprechend noch eine Kurzbeschreibung zum Unternehmen zurück. Was macht das Unternehmen? In welchen Branchen ist es tätig? Etc. Also das ganz ohne Recherche. Das bedingt natürlich, dass die KI entsprechend auch das nennenswerte Wissen hat. Ja, da muss man ganz, ganz klar sagen, da sind wir jetzt noch an einem Punkt, als wir uns selbst mal dort eingegeben haben, hat die KI gesagt, das Unternehmen kennt sie nicht. Ja, aber wenn man ein größeres Unternehmen eingibt, dann kommen dort durchaus relevante Daten zurück. Das ist mal ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist aber sowas wie Duplikaterkennung, was wir gestern mal thematisiert haben, das sogenannte Record Linkage. Also wie kann ich erkennen, dass gewisse Datensätze beispielsweise ein und dieselbe Person sind, ja, dass man eben Informationen an die KI senden kann. Auch da muss man natürlich sagen, muss man bewerten, wie das Ganze mit Datenschutz und so weiter vereinbar ist. Aber dann kommt beispielsweise zurück, dass sich zwei Datensätze zu so und so viel Prozent ähneln. Und das sind eben solche Punkte, wo man überlegt, wie kann man das ganze Thema eben berücksichtigen? Was gibt es für Use Cases? Und da sind wir gerade auch so dabei, uns zu finden in dem Sinne, dass wir kreativ werden und überlegen, was gibt es denn für Punkte, wo wirklich ein Mehrwert besteht, den Personen dann in unserer Plattform auch entsprechend haben. Und die Grundlage ist gelegt. Also wir haben die OpenAI-Integration haben wir bei unserer Plattform entsprechend schon mit drin. Und wenn da der Kunde beispielsweise uns dann einen Token liefert für die OpenAI-API, dann können wir da komplett integrieren und entsprechend loslegen.
Krass. Also ist wirklich gar nicht mehr so weit weg, ne?
Korrekt.
Dann würde ich sagen, ich bediene mich mal einer Sache, das habe ich jetzt in einer der letzten Folgen auch schon mal gemacht. Ich nenne einfach mal das Wort Zeitsprung. Wir drei treffen uns in der Konstellation in einem Jahr wieder und gucken mal, wie weit die KI jetzt integriert ist. Habt ihr Lust dazu?
Klar, lass uns das sehr gerne machen und ich bin mir sicher, dass wir dann bei uns in der Plattform schon die ersten KI-Projekte erfolgreich umgesetzt haben und da auch gerne mal von den ersten Erfahrungen berichten können, wie sich sowas tatsächlich darstellt und hoffentlich auch die ersten messbaren Fortschritte dadurch mitbringen kann.
Dann würde ich sagen, wir haben es für diesen Moment. Wir treffen uns in der Konstellation in einem Jahr wieder und besprechen dann mal, wie die künstliche Intelligenz da noch Einzug findet in eure Customer Intelligence Plattform. Dann würde ich mal sagen, wir haben es. Und Max, Jonathan, vielen lieben Dank, dass ihr mit mir heute die Folge zum, ja, wie soll ich sie nennen? Vom CDP zu CIP gestaltet habt, beziehungsweise wie veredelt man die Daten, wie kann man Daten aggregieren, wie kann man Daten anreichern, damit auch hinten etwas Vernünftiges rauspurzelt. Danke, danke, danke.
Danke, Kevin. Ich finde, der Name ist auf jeden Fall, den können wir so gut stehen lassen, ja. Danke dir.
Vielen Dank.
An meine Hörerinnen und Hörer. Wie sieht es denn bei euch im Unternehmen aus? Habt ihr noch einzelne Datensilos oder habt ihr sie schon aufgebrochen und mittels einer Customer Intelligence Plattform oder noch einer Customer Data Plattform denn schon ein bisschen ja, aggregiert, aufbereitet und veredelt? Schreibt mir doch mal gerne eure Meinung zum Thema in einen LinkedIn-Kommentar oder auf podcast.de oder schreibt mir eine Mail dazu unter podcast@sc-networks.com. Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.
Weitere Informationen zum Podcast und die Abstimmung zum Smartketing Star 2024 gibt es auf www.ivalanche.de.